Aber ich will auch sagen, dass wir zum Teil Wolken am Horizont sehen. Zum Beispiel, dass massive Subventionen an Elektrofahrzeuge fließen. Wir werden gegenüber unseren Partnern stärker als früher auf faire Wettbewerbsbedingungen für unsere Unternehmen drängen. Und wo wir Missbrauch sehen, werden wir nicht zögern, unsere Abwehrinstrumente einzusetzen.
Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin der EU, hat hier vor kurzem auf der Hannover Industriemesse ganz klar ein Warnsignal in Richtung China abgesetzt. Und wir schauen uns heute an, ob wir als EU da nicht gerade in einen handfesten Handelskrieg reinrutschen oder ob der noch vermieden werden kann. Willkommen zum Marktbriefing der Hypovereinsbank, sagt Titus Kroder. Tja, inzwischen hat die EU die Daumenschrauben tatsächlich angezogen. Mitte Juni kündigte sie an, dass sie drei bekannte chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen mit Strafzöllen von bis zu 38% belegen möchte. Eine durchaus heftige Zollschranke wäre das für China. 9 Monate hatte die EU nachgeforscht und letztlich kam sie zu dem Schluss, dass die Hersteller aus China gemessen an den internationalen Standards mit massiven Subventionen im heimischen Autosektor sich unfair verhalten, wie wir es ja auch schon von Ursula von der Leyen gerade angedeutet gehört haben. Andreas Rees ist bei uns. Er wird uns gleich alle Hintergründe zum Zollkonflikt und überhaupt zu den geoökonomischen Beziehungen zwischen Europa und China liefern, als Chefvolkswirt Deutschland der HVB. Grüß dich, Andreas.
Hallo Titus, grüß dich.
Zunächst müssen wir etwas sortieren, denn es geht ja derzeit jeden Tag ein Stückchen weiter zwischen EU und China. Das hat ein wenig was von einem Nervenkrieg. Die EU hat die Zölle angekündigt. Dann war jetzt gerade Wirtschaftsminister Robert Habeck in China. Die Wogen waren damit wieder etwas geglättet. In der jüngsten Entwicklung verhandeln beide Seiten nun wieder miteinander. Immerhin treten jetzt die Zölle nun tatsächlich in Kraft oder macht von der Leyen vielleicht doch noch einen Rückzieher? Wie siehst du das?
Ja, um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es natürlich nicht. Ich glaube, das kommt jetzt auch nicht überraschend. Was du schon gesagt hast, also der augenblickliche Stand ist, die Europäische Kommission und China reden wieder miteinander, nachdem lange Zeit Funkstille war.
Ja.
Und ich glaube, dass man jetzt innerhalb von wenigen Tagen keine Lösung oder keinen Kompromiss finden wird. Von daher wäre meine Vermutung, es wird zu höheren Zöllen kommen auf Elektroautos aus China. Also am 4. Juli dürften die, denke ich, in Kraft treten, erst einmal. Diese höheren Zölle, die würden dann von augenblicklich 10% in der alten Welt auf bis zu knapp 50% für chinesische Elektroautos ansteigen. Und es würde dann eben, was du auch schon gesagt hast, je nach Hersteller eine unterschiedlich starke Anhebung der Zölle geben. Und wahrscheinlich auch ausländische Hersteller, die in China Elektroautos produzieren, die wären vermutlich auch davon betroffen. Rein theoretisch könnte es sogar sein, dass die EU die höheren Autozölle sogar rückwirkend für die letzten 3 Monate anheben wird oder anheben könnte. Mhm. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht, weil das eben nochmal eine Verschärfung wäre, aber es wäre rein theoretisch möglich. Aber jetzt kommt der ganz wichtige Teil. Es handelt sich hierbei um eine vorläufige Anhebung der Autozölle. Denn die EU-Mitgliedstaaten, die müssen natürlich darüber auch noch abstimmen. Und das wird voraussichtlich Ende Oktober oder Anfang November sein. Und bei dieser Abstimmung, da muss es dann eine qualifizierte Mehrheit geben der Mitgliedsländer. Also im Klartext, es müssen mindestens 15 EU-Mitgliedstaaten zustimmen von 27, die dann 65% der EU-Bevölkerung repräsentieren. Also ich würde vermuten, wenn es jetzt zu keinem Kompromiss kommt zwischen der Europäischen Union und China, dann würde ich vermuten, dass wir am Ende eine solche Zustimmung kriegen werden, auch wenn zum Beispiel Deutschland oder Schweden das vielleicht nicht wollen. Also so ganz in trockenen Tüchern sind die Autozölle noch nicht. Aber wie gesagt, es ist eben positiv, dass China und EU wieder miteinander reden.
Also noch nicht alles in Stein gemeißelt. Sich in einen solchen Handelskonflikt hineinzubegeben, birgt ja immer auch die Gefahr, dass keine Seite etwas gewinnt und nur wirtschaftliche Nachteile entstehen, je weiter man sich dann vom freien Warenaustausch entfernt. Immerhin würden die Strafzölle der EU nach Schätzungen zwar einige Milliarden Euro Einnahmen pro Jahr bringen, gesamtwirtschaftlich gesehen, könnte das aber auch schnell zum Eigentor werden. Oder wie ist da deine Meinung?
Ja, da gehen die Meinungen wirklich ganz weit auseinander. Selbst hier in Deutschland, so hat zum Beispiel der BDI, der Bundesverband der deutschen Industrie, höhere Zölle gefordert. Mhm. Denn typischerweise verweisen die Befürworter auf die deutlich höheren Subventionen die chinesischen Unternehmen vom Staat erhalten. Und das ist sicherlich erstmal richtig. Das ist ja nicht nur richtig für den Automobilsektor, sondern für viele Industriesektoren in China. Und es gibt auch eine neuere Analyse des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Demnach übersteigen die Subventionen für die chinesische Industrie die Subventionen für europäische Unternehmen bei weitem. Mhm. Es gibt allerdings auch andere Stimmen und auch hier wieder in Deutschland, zum Beispiel der VDA, also der Verband der deutschen Automobilindustrie, der gesagt hat, dass es zu Gegenmaßnahmen Chinas kommen könnte. Und China hat es ja schon signalisiert. Also China hat gesagt, wenn ihr das macht, dann könnten wir ja die Zölle auf Importe von Autos mit größerem Hubraum anheben. Und das würde natürlich vor allem die deutsche Autoindustrie treffen. Also natürlich werden auch Autos direkt in China produziert von deutschen und ausländischen Herstellern, auch im Rahmen von Joint Ventures. Aber die wären dann nicht von den höheren chinesischen Zöllen betroffen, aber es gibt eben immer noch eine rege Exporttätigkeit, zum Beispiel von Deutschland nach China. Und was ich für sehr interessant halte, ist, dass China zudem auch signalisiert hat, dass zum Beispiel möglicherweise der Import von Schweinefleisch aus der Europäischen Union erschwert werden könnte. Also das sind wirklich gezielte Nadelstiche gegen die Europäer und gerade Schweinefleisch, man muss das, glaube ich, vor dem Hintergrund der Bauernproteste in diesem Jahr sehen. Und das würde auch einige andere europäische Länder treffen, die eben vielleicht nicht eine so ganz wichtige, starke Autoindustrie im eigenen Land haben, aber da, wo die Landwirtschaft eben etwas wichtiger ist. Also um die Frage zu beantworten, Titus, ob man dann am Ende makroökonomisch gewinnt oder verliert, das hängt einfach davon ab, wie es jetzt konkret weitergeht. Wenn sich jetzt der Handelsstreit wirklich aufschaukeln sollte und man findet keine Verhandlungslösung zwischen der Europäischen Union und China, der beiden Seiten natürlich gerecht werden muss, also zum Beispiel freier Marktzugang oder möglichst freier Marktzugang, möglichst wenig künstliche Marktvorteile auf beiden Seiten. Also wenn man sowas hinbekommen würde, dann hätte das, glaube ich, einen nur geringen negativen makroökonomischen Effekt, könnte dann am Ende sogar wirklich positiv sein, wenn man sich dann eben wegbewegt von Subventionen und Zöllen. Also am Ende, das bleibt abzuwarten, was dabei rauskommt. Was natürlich klar ist, aus Sicht der Konsumenten in Europa, Elektroautos aus China, die werden natürlich erst einmal teurer.
Mhm. Wie viel Durchhaltepower hätte denn China bei der ganzen Sache? Nehmen wir mal an, der Handelskonflikt wird sich nun weiter hochschaukeln. Ist das dann die EU quasi als David, die einem Goliath China gegenübersteht, der als zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Erde Europa mit Zöllen das Leben nach Belieben schwer machen kann? Wie viel hätte denn China in diesem Zollpoker zu verlieren?
Ja, genau. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, den du gerade nennst. David Goliath, ich glaube genau, das ist es eben nicht. Mhm. Wir sind nicht der David und China ist der Goliath. Denn China hat ja auch viel dabei zu verlieren. Natürlich sind wir Europäer stark abhängig von China, wenn es um Exporte geht und auch der Bezug von wichtigen Vorprodukten und auch von Rohstoffen, die wir aus China beziehen. Aber umgekehrt wird eben auch ein Schuh draus, denn wenn man sich mal die Warenströme anschaut im letzten Jahr, da hat die Europäische Union Güter im Umfang von ja so etwa 240 Milliarden US-Dollar nach China verkauft, aber gleichzeitig wurden Waren aus China in die Europäische Union im Gegenwert von mehr als 550 Milliarden US-Dollar importiert. Also China hat wirklich einen großen Handelsbilanzüberschuss gegenüber der Europäischen Union und im Übrigen auch gegenüber Deutschland. Und was man auch nicht vergessen darf, mit einer Bevölkerung von fast 450 Millionen Menschen in der Europäischen Union, mit einem relativ hohen Pro-Kopf-Einkommen. Also wir sind schon ein wirklich attraktiver Markt. Und was man dann auch nicht vergessen darf im aktuellen Kontext, China braucht ja das Exportwachstum, weil der Immobilienmarkt in China brach liegt. Und auch die chinesischen Konsumenten sind eher zurückhaltend in den Ausgaben. Also von daher ist für China die Europäische Union ein ganz wichtiger Partner. Die sind auch auf uns in einem gewissen Ausmaß angewiesen. Und es gibt eben erhebliche gegenseitige Abhängigkeiten.
Eine Menge gegenseitiger wirtschaftlicher Abhängigkeiten zwischen beiden Ländern. Unter dem Schlagwort De-Risking, also Risiko herausnehmen, wollen beide Seiten diese Abhängigkeiten jeweils aus Sicht der gegenüberliegenden Partei reduzieren. Aus Sicht der EU hat das Kommissionspräsidentin von der Leyen so skizziert.
Wir werden unsere Handelsnetze noch weiter auswerfen. Da geht es zum einen um neue Handelsabkommen, die wir in Asien oder Südamerika verhandeln. Aber es geht auch um unsere Investitionen. Das ist unser Investitionspaket Global Gateway von 300 Milliarden Euro für Investitionen in Infrastruktur außerhalb Europas. Das heißt, wir schließen neue Partnerschaften ab, sei es mit Chile oder Grönland oder Kasachstan. Ziel ist es, unsere Versorgung zu diversifizieren. Es geht um kritische Rohstoffe, um sauberen Wasserstoff, um nachhaltiges Wachstum für alle Beteiligten.
Neue Partnerschaften mit neuen Weltregionen, Grönland, Kasachstan, Chile, etwa auch unter dem Blickwinkel der strategischen Rohstoffversorgung. Chinas Gewicht als Lieferant und Handelspartner soll da künftig offenbar sehr viel geringer ausfallen. Was hältst du davon? Wie erfolgversprechend ist das, was die EU davor hat?
Ja, diese De-Risking-Strategie, die ist vor gut einem Jahr auf den Weg gebracht worden von der Europäischen Kommission und auch in den einzelnen EU-Mitgliedsländern. Mhm. Und mit De-Risking ist ganz konkret gemeint, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, dass man eben klar weniger abhängig wird von China. Also es geht konkret um den Umbau von Lieferketten bei Gütern und Rohstoffen. Und es geht auch um Direktinvestitionen in China. Am Ende des Tages entscheiden darüber natürlich die Unternehmen, ob sie ihr China-Engagement reduzieren wollen oder vielleicht auch nicht, vielleicht sogar weiter ausbauen wollen, mhm. weil China einfach ein attraktiver Markt ist. Also ich glaube, da muss man sich das wirklich im Detail anschauen. Für einige Sektoren wie zum Beispiel Automobil, Chemie oder Pharmabranche, ich denke, da wird China ein sehr wichtiger Markt bleiben, trotz politischer Risiken. Aber was man auch beobachten kann auf der Unternehmensseite, dass es schon Unternehmen gibt, die ihre China-Strategie angepasst haben oder gerade dabei sind, die jetzt versuchen, eine neue China-Strategie zu verfolgen. Zum Beispiel das sogenannte China for China. Das heißt, man produziert ausschließlich in China für den lokalen Markt und setzt auf lokale Lieferketten. Und dadurch wird das Risiko reduziert, dass man sich sozusagen von außen Störungen hereinholt in die Lieferketten, sei es gerade in Form von Zöllen oder geopolitischen Ereignissen. Aber jetzt nochmal zurück zu deiner Ausgangsfrage. Also wie erfolgreich ist das, dieses De-Risking der Europäer? Also ich glaube schon, dass man die ersten graduellen Veränderungen sieht. Mhm. Gerade wenn ich mir jetzt anschaue, die Abhängigkeit von Halbleiterimporten aus China, das geht allmählich zurück. Und die Produktion in Europa, die gewinnt schon an Bedeutung. Auch gerade hier bei uns in Deutschland, wenn man sich die Halbleiterindustrie und auch der Ausbau der Halbleiterindustrie anschaut in Dresden und in Magdeburg, also da tut sich doch schon einiges. Mhm. Aber in anderen Bereichen, da sind wir eben immer noch sehr stark abhängig von China. Ich denke da vor allem an die Wertschöpfungsketten im Bereich erneuerbare Energien. Die werden von China unverändert dominiert, also Solarzellen, Batterien, Windkrafträder. Hier hat China globale Marktanteile von 60-80%. Und deshalb wäre es eben für uns in Europa sehr, sehr wichtig, dass man hier zusätzlich eigene Kapazitäten aufbaut, weil wir eben gesehen haben, was passieren kann vor dem Hintergrund des Russland-Ukraine-Krieges. Wenn ich das an der Stelle einfach nochmal sagen darf, bis vor 2-2,5 Jahren, wir haben etwa die Hälfte unseres Erdgases aus Russland bekommen. Wir waren sehr stark abhängig. Und die Gefahr ist jetzt, wenn wir auf erneuerbare Energien umsteigen, dass wir uns in eine neue Abhängigkeit begeben. Also statt 50% Erdgas aus Russland, vielleicht dann 80% der Solarzellen oder der Batterien aus China.
Also durchaus neue Abhängigkeiten können da entstehen. Das Gegenstück zum Programm Global Gateway, das von der Leyen gerade im O-Ton erwähnt hat, ist das Projekt Seidenstraße, das China schon vor Jahren eigentlich angeschoben hat. Spiegelbildlich will China damit eben auch außerhalb des eigenen Landes Infrastruktur aufbauen, um neue Absatz- und Beschaffungswege und Investitionsmöglichkeiten zu eröffnen. Zuletzt hat man kaum noch was von diesem neuen Seidenstraßenprojekt gehört. Wo steht dieses Megaprojekt derzeit und verlieren wir nicht auch dort als Europäer immer mehr an Boden?
Ja, also China hat da schon wirklich richtig reingebuttert. Also wenn man sich das anschaut, das läuft jetzt seit gut 10 Jahren, da wurden etwa 1.000 Milliarden US-Dollar in die Infrastruktur investiert in über 150 Ländern. Also wir reden hier von etwa 3.000 Projekte für Bahnverbindungen, Häfen und Straßen, vor allem in Afrika, aber auch in anderen Entwicklungs- und Schwellenländern. Also das ist das größte Programm, das ein einzelnes Land jemals finanziert hat. Also nicht über den IWF oder die Weltbank, aber wenn man sich das mal aus Sicht eines einzelnen Landes anschaut, wirklich mit Abstand das größte Programm. Jetzt haben natürlich, ich denke auch zu Recht, Kritiker China vorgeworfen, dass sich zumindest einige Empfängerländer sich zu stark verschuldet haben und dass hier gewisse Abhängigkeiten entstanden sind. Das ist richtig. Gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, nicht jedes Infrastrukturprojekt war dann wirklich am Ende auch erfolgreich. Also China musste bislang etwa 100 Milliarden US-Dollar von den Geldern abschreiben, beziehungsweise es fanden Umschuldungen statt. Wenn man sich jetzt die Entwicklung anschaut, so in den letzten Jahren, es sind deutlich weniger Kredite aus China geflossen. Aber unter geoökonomischen Gesichtspunkten, die neue Seitenstraße für China, das war ein Erfolg, weil viele chinesische Staatsunternehmen die Aufträge erhalten haben. Und zum anderen konnte China seinen politischen und wirtschaftlichen Einfluss ausbauen, auch gerade wenn es eben um die Erschließung von Rohstoffen geht, insbesondere in Afrika. Ja, und wenn man das mal vergleicht mit dem, was die Europäische Union gemacht hat oder noch machen möchte, in dem Clip ist es ja schon rausgekommen, was Frau von der Leyen angesprochen hat. Im Vergleich dazu, ich denke, sowohl die Europäische Union als auch die USA, das muss man einfach so sagen, ja, da sind wir schon ins Hintertreffen geraten. Es gibt eben dieses Global Gateway Programm, was die Europäische Union, ich glaube 2021 wurde das aus der Taufe gehoben, bis 2027 sollen etwa 300 Milliarden Euro an Geldern fließen für die Infrastruktur in Entwicklungs- und Schwellenländern. Bislang sind etwa 100 Milliarden schon geflossen, das ist gut. Aber fairerweise muss man eben auch sagen, es handelt sich dabei nicht ausschließlich um neue Gelder, sondern bei den 300 Milliarden, da gibt es auch wirklich bereits vergebene Zusagen. Also es ist nicht ausschließlich frisches Geld. Und die Reaktion der Empfängerländer ist schon positiv, würde ich sagen. Aber auch haben sich einige Empfängerländer beklagt darüber, dass die Vergabe dieser Gelder durch die Europäische Union mit zu vielen Vorgaben verbunden ist. Und wenn ich das vielleicht noch am Schluss sagen darf, Titus, was machen die Amerikaner? Das ist ja auch sehr interessant. Im Rahmen der G7 gibt es das sogenannte Partnership for Global Infrastructure and Investment. Und das hat jetzt aktuell auch bei dem G7-Treffen wieder eine Rolle gespielt. Es ist vor allen Dingen von den USA initiiert worden. Mhm. Der Fokus, der liegt hier vor allem auf der Mobilisierung von privaten Geldern. Die Rede ist hier von 600 Milliarden US-Dollar bis 2027. Also klar, die Amerikaner, die Europäer, die versuchen jetzt das aufzuholen, was China in den letzten 10 Jahren alles schon gemacht hat. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das dann am Ende gelingen wird. Das wird sich zeigen. Es wird halt ganz wesentlich davon abhängen, wie diese Gelder verteilt werden, wie erfolgreich das Ganze natürlich ist. Und wenn man da etwas beitragen könnte, aus Sicht der USA oder der Europäischen Union. Also da wäre, glaube ich, schon wirklich geholfen, wenn man zum Beispiel den Empfängerländern nicht einfach nur Geld gibt, sondern eben auch den Zugang zum europäischen oder zum amerikanischen Markt gewährt. Das wäre dann wirklich eine sehr attraktive Kombination. Aber klar, Stand heute, China hat seinen geoökonomischen Einfluss beträchtlich ausgeweitet und ja, wir sind jetzt hintertreffen geraten.
Letztlich sind diese Projekte, die du jetzt gerade angesprochen hast, ja Teil einer sich rasch verändernden weltwirtschaftlichen Ordnung, in der sich die EU, China und auch die USA neu positionieren müssen. Das gilt allerdings eher mittelfristig, ganz kurzfristig, nämlich schon im November finden in den USA Präsidentschaftswahlen statt. Ob Donald Trump gewählt wird, steht immer noch in den Sternen, aber mit ihm würde die Wahrscheinlichkeit steigen für einen offenen Handelskrieg, auch zwischen den USA und China, der ja ohnehin schon bereits schwelt. Welche Perspektive bleibt denn dann noch für die Europäer, wenn das stattfinden sollte?
Ja, ich fange mal mit Donald Trump an. Er hat ja in seinem Wahlprogramm versprochen, die Zölle auf chinesische Güter generell anzuheben. Wir liegen da im Augenblick bei rund 20% und laut seinem Wahlprogramm sollen die auf 60% angehoben werden. Joe Biden wiederum, der hat ja schon die Zölle etwas angehoben, hat sich dabei aber auf ausgewählte Bereiche beschränkt, also Elektroautos, Batterien und Solarzellen. Gerade das, was wir eben angesprochen haben, wo China eben eine starke Stellung hat, obwohl die Importe der Elektroautos aus China in die USA, das ist im Augenblick wirklich noch sehr überschaubar. Aber das ist natürlich auch eine strategische Entscheidung gewesen für die Zukunft. Also ganz offensichtlich versucht Joe Biden zu verhindern, dass China hier Marktanteile in den USA dazugewinnen kann. Also Biden geht hier im Gegensatz zu Trump möglicherweise strategisch und selektiv vor, während eben Donald Trump generell die Importe aus China verteuern möchte. Ja, ich weiß nicht, wie es nach dem 4. November weitergehen wird. Ich halte halt grundsätzlich flächendeckend höhere Zölle für kontraproduktiv, auch für die USA, zumal ja Donald Trump auch noch gesagt hat, er möchte die Importe aus der restlichen Welt auch noch mit einem höheren Zollsatz belegen. Der soll von rund 3% aktuell auf 10% ansteigen. Es ist also kontraproduktiv einmal für die USA, weil sie sich dadurch erst einmal einen enormen Inflationsschub hereinholen würden und auch die Kaufkraft der US-Konsumenten würde, denke ich, sinken. Und die Fed müsste dann vermutlich die Zinsen anheben und nicht senken, was wir jetzt immer in den letzten Monaten wieder diskutiert haben. Ja, und für die Europäische Union wäre es natürlich auch schlecht, weil einmal die Exportchancen von den europäischen Unternehmen darunter leiden würden, also die Exportchancen in den USA. Und vor allen Dingen über die Hintertür, es würde natürlich zu unglaublich starken Spannungen kommen im globalen Handelssystem. Und da denke ich, da würden gerade deutsche Unternehmen unter dieser Unsicherheit und unter diesen Spannungen doch erheblich leiden.
Die EU-Strafzölle für E-Fahrzeuge dürften letztlich kommen, meint HVB-Experte Andreas Rees. Davor stehen aber noch einige Unwägbarkeiten, etwa weitere Verhandlungen und auch politische Verabschiedungsprozesse in der EU. Es stellt sich bei all dem auch heraus, dass selbst China nicht völlig ohne eigene Nachteile in einen offenen Handelskonflikt einsteigen könnte. Und rechnen muss man letztlich auch damit, dass ein neuer Handelskrieg zwischen den USA und China ausbrechen könnte, wie wir gerade gehört hatten. Das war das Marktbriefing-Spezial zum aktuellen Thema Strafzölle und der künftigen Ausrichtung der wirtschaftlichen Außenbeziehungen Europas. Viele interessante Einblicke gab es im Expertengespräch, fand ich. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Die zitierte Studie des Kieler Weltwirtschaftsinstituts finden Sie in den Shownotes verlinkt. Kommentare und Fragen bitte wie immer an markt-briefing@unicredit.de. Uns gibt es als neue Podcast-Episode wieder am 15. Juli zum Download. Das war's von uns, von
Andreas Rees
und Titus Kroder.